Als Gast haben wir heute bei Radio Evolve aber den Berliner Philosophen Jochen Kirchhoff. Jochen, herzlichen Dank, dass du es zu uns geschafft hast. Herzlichen Dank, dass du auch durch die technischen Schwierigkeiten durchgestanden hast. Jochen, wir haben dich eingeladen, weil du bist wahrscheinlich einer der radikalsten Naturphilosophen, zumindest im deutschsprachigen Raum, die eine sehr eigenständige und sehr dem Mainstream widersprechenden Zugang zur Frage unserer Beziehung zum Kosmos haben. Ich habe in der Einleitung zu dieser Sendung geschrieben, dass Einstein einmal gemeint hat, die wichtigste Frage für uns Menschen ist die Frage, ob das Universum freundlich ist. Und ich habe diese Einladung deswegen so geschrieben, weil ich, so wie ich deine Philosophie verstehe, sagen würde, dass das wahrscheinlich einer der Grundgedanken ist, die du verfolgst. Ob der Kosmos ein fremder Ort ist oder ob der Kosmos vielleicht ein Ort ist, der uns als Menschen, der mich als Menschen meint. Frage an dich, würdest du das so bestätigen? Ist das eine grundlegende Frage deiner Philosophie? Und wenn ja, meint uns denn der Kosmos überhaupt? Oder was heißt das überhaupt? Der Kosmos meint, ist ja eine sehr
Ja,
eigenartige
das ist in der
Frage.
Tat eine zentrale, Entschuldigung, das ist in der Tat eine zentrale Frage meiner Philosophie, die ganze Mensch-Kosmos-Frage überhaupt. Dieses berühmte Einstein-Zitat, ist das Universum ein freundlicher Ort oder nicht? Darauf bin ich zunächst gestoßen in einem Buch von Matthew Fox und Rupert Sheldrake. Und da äußert sich Matthew Fox interessant, folgendermaßen, er interpretiert die Frage von Einstein folgendermaßen, können wir dem Kosmos trauen? Also er ist sozusagen eine Uminterpretation in gewisser Weise, obwohl das auch hochinteressant ist. Denn der Mensch hat ja, wenn er zum Kosmos aufschaut, nehmen wir mal an, in einem Sternenhimmel, ein merkwürdig ambivalentes Gefühl, da ist die Erhabenheit und Größe, das Seelenöffnende, aber gleichzeitig auch eine gewisse Unheimlichkeit kann sich da verbergen und entbergen. Und das meint das offenbar auch, können wir dem Kosmos trauen? Sind wir im Kosmos so sozusagen vorgesehen? Und was meint freundlich? Das meint ja wohl quasi menschenfreundlich oder auf den Menschen hinten orientiert, ihn zugewandt, ihn sozusagen meinend und einbeziehend. Wobei ich hier noch erweitern würde, dass es hier nicht nur um den Menschen auf der Erde geht, sondern um den Menschen überhaupt auf den unzähligen Milliarden Gestirnen allein in unserer Galaxie. Also das grundsätzlich erstmal vorab.
Wenn du sagst, können wir dem Kosmos trauen, dann klingt das ja in herkömmlichen Ohren doch ziemlich eigenartig. Der Kosmos, so wie wir ihn vorstellen, ist dieses Universum mit Galaxien, diese Ansammlung von wahrscheinlich, so sagen die herkömmlichen Kosmologien, aus einem Urknall entstehenden und sich auseinander fortbewegenden Kosmologien. Das ist ein großes materielles Geschehen. Wie kann man da überhaupt das Wort Vertrauen reinbringen? Was meinst du damit, dass der Kosmos ein Ort sein könnte, dem man vertrauen kann?
Nun, dieses große, sagen wir mal, Bild, das die moderne Kosmologie, die Mainstream-Kosmologie enthüllt, ist nach meiner Überzeugung eine gigantische Phantasmagorie. Das heißt nicht, dass die Galaxien nicht existieren und dass die kosmischen Weiten nicht existieren. Das ist durchaus der Fall. Aber die Annahmen, die diesem Bild zugrunde liegen, sind alle anzweifelbar. Und ich habe sie angezweifelt über Jahrzehnte hinweg und habe auch Argumente gebracht, warum der Kosmos eben rundum und grundsätzlich lebendig ist und warum auch der Raum lebendig ist, weil dass wir in einem wirklich rundum lebendigen, bewusstseinserfüllten und auf Bewusstseinsevolution ausgerichteten Universum leben und dass die Oasenhaftigkeit, die uns manchmal suggeriert wird, so gar nicht existiert. formelhaft gesagt, überall ist Gaia. Und das habe ich ja versucht, in meinen Büchern, Vorträgen und so weiter immer weiter auszudifferenzieren, was das bedeutet. Und da können wir uns noch drüber verständigen. Der Mensch ist gemeint. Der Mensch ist ein Mitakteur. Er spielt eine Rolle. Er ist nicht nur ein Betrachter, sondern er ist doch ein Mitwirkender. Und er, als ein solcher ist er auch in die Verantwortung gestellt. Ich spreche ja oft auch von der kosmischen Verantwortung. Ich sage einmal auch, Menschsein heißt in der kosmischen Verantwortung stehen, an einem Ernstfall der kosmischen Verantwortung stehen. Mhm. Also der Mensch ist vorgesehen und er ist gemeint, er ist ein im Dialog stehendes Wesen, im Dialog mit dem Universum.
Jetzt allein die Aussage, die du gemeint hast, dass der Kosmos als Ganzes lebendig ist, dass selbst der Raum lebendig ist, ist ja eine Annahme, die unserer herkömmlichen Kosmologie und unserer herkömmlichen Weltanschauung schon sehr stark widerspricht. Im Prinzip, es gibt Materie und aus der Materie entstand irgendwann auf diesem Leben, auf diesem Planeten Leben.
Ja.
Vor 400 Millionen Jahren, wenn ich jetzt die Zahl richtig im Kopf habe. So ist die herkömmliche Geschichte. Das heißt, Leben ist hier etwas, was nachträglich auf diesem Planeten entstanden ist und wo man dann darüber rätselt, gibt es dieses Leben nur hier auf diesem Planeten oder gibt es woanders? Du erzählst die Geschichte anders. Du sagst, das Ganze ist lebendig. Was für Argumente hast du? Wie kommst du zu dieser Formulierung? Was unterstützt deine Ansicht?
Nun, das Ganze ist lebendig. Erstmal würde ich sagen, Leben kann nicht aus Totem entstehen. Alles Lebendige entsteht aus anderem Lebendigen. Es gibt sozusagen das Urlebendige, das primordiale Lebendige im Kosmos. Und der Weltraum ist in gewisser Weise die Weltseele. Wie ich dahin dazu komme, das hängt natürlich auch wie ich überhaupt auf den ganzen Gedanken, auf diesen Pfad sozusagen gekommen bin, das hängt zusammen mit einem Grundinteresse, das ich immer hatte, schon seit meinem 12. Lebensjahr, was das Universum betrifft. Mhm. Und ich habe dann mit 19, 20 mich intensiv auf die Spur gemacht, habe einen für mich wichtigen Philosophen kennengelernt, den heute kaum jemand kennt, vor 4,5 Jahrzehnten verstorben, Helmut Friedrich Krause, und der hat mir das nahegebracht, auch über Giordano Bruno, dass man das Ganze vollkommen anders denken kann. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass wir überall super heiße glühende Gaskugeln haben, ja, wenn das die Grundannahme ist, dann ist es natürlich schwer, die Alllebendigkeit überhaupt zu postulieren. Ich meine aber, dass alle diese glühenden, die angeblich glühenden Körper gar nicht glühende Gasbälle sind, sondern das sind feste Gestirne und dass das Licht, das kosmische Licht, sich herstellt über eine Wechselwirkung der jeweiligen Verstrahlung. Das geht gar nicht direkt von den Gestirnen aus. Und insofern kommt man zu einem völlig anderen Bild des Universums. Wir leben sozusagen in einem rundum lebendigen Universum und was wir sehen im nächtlichen Firmament, das sind nicht glühende Gaskugeln, sondern was wir da als Licht wahrnehmen, entsteht in der Wechselwirkung von Verstrahlungen der Erde, des Sonnensystems mit den Himmelskörpern und zwar mit unendlicher Geschwindigkeit. Das heißt instantan. Das heißt also, es ist eine vollkommen andere, das wirft alles über den Haufen eigentlich, was die Mainstream-Kosmologen behaupten. Das habe ich versucht auszudifferenzieren.
Ja. Absolut. Ich habe ja einige deiner Bücher gelesen und was mich daran so fasziniert hat, ist, dass du mich mit etwas konfrontiert hast, das mich sehr überrascht hat. Nämlich die gesamte Art und Weise, wie wir Kosmos und Welt verstehen, das hat Schichten von Selbstverständlichkeiten, die wir überhaupt nicht hinterfragen, die du mit deinem Ansatz radikal in Frage stellst. Was mich hier wirklich so betroffen gemacht hat, ist zu sehen, wie viel Schichten von Weltwahrnehmung wir als gegeben annehmen, obwohl sie eigentlich hinterfragbar wären. Und dass wir eine, ich sag mal, moderne Weltsicht haben auf eine objektive, gegenständliche, äußere Natur der Natur, die uns gegenübersteht und einer davon getrennten Subjektivität, die wir als so real annehmen, dass es uns schwerfällt, überhaupt unsere Beziehung zum Kosmos anders zu denken. Allein die Tatsache, dass das nicht einfach nur naturgegeben ist, sondern dass es eine bestimmte Blickweise ist, die wir uns auch erst mit der Geburt der Moderne langsam uns angeeignet haben, also mit Descartes und mit der modernen newtischen Physik, wo du auch immer wieder schreibst, dass es auch alternative Ansätze gab. Und hier spielen ja in deiner Arbeit Giordano Bruno eine große Rolle, Schelling spielt eine große Rolle, wo allein dem Gedanken einmal nachzugehen, wir können das Ganze und unsere Beziehung zu diesem Ganzen auch völlig anders denken. Wo ich gemerkt habe, wie schwer das überhaupt ist, das an einen ranzulassen, wenn man das als solche Gewissheit nimmt, dass die Welt so ist, wie wir sie uns jetzt als moderne, aufgeklärte Menschen vorstellen, dass dieser Sprung einfach mal aufzumachen, sagen, vielleicht gibt es auch eine andere, wohlbegründete Wahrnehmung dieses Ganzen, ist eine irritierende Denkbewegung, zu der ich dich einladen würde, uns einfach hier vielleicht ein, zwei Argumente zu geben, warum diese Denkbewegung lohnend ist und welche Möglichkeiten es gibt, das Ganze anders zu sehen.
Nun, diese Denkbewegung, wie du es nennst, führt ja in der Konsequenz dazu, dass der Mensch in gewisser Weise seine kosmische Würde gewinnt, ja zurückgewinnt, die ihm ja vollkommen abhandengekommen ist. Man muss ganz kurz nochmal in den Kopernikanismus hineingehen. Kopernikus hatte ja sozusagen die Erde in rasende Bewegung gebracht. Und dann waren ja viele Fragen aufgebrochen. Was ist denn nun eigentlich mit den anderen Gestirnen? Was ist denn nun eigentlich mit dem Raum? Was ist denn nun eigentlich mit dem Menschen überhaupt? Was treibt denn die Gestirne voran? Und dann hat es einen Dualismus gegeben zwischen zwei Denkrichtungen, die sich dann an den Kopernikanismus anknüpften. Die eine Denkrichtung, sagen wir mal, führte über Galilei, Newton und so weiter letztlich in die moderne Kosmologie, aber es gab eine andere Denkbewegung schon im späten 16. Jahrhundert durch Giordano Bruno, der das vollkommen anders gesehen hat, der von einem unendlich belebten Körpern ausging und auch von unendlich vielen Lebewesen und Lebensformen im Kosmos, der also eine gigantische Öffnung zu einem Unendlichen, das gleichzeitig das eine ist, das wir in uns tragen, das wir in gewisser Weise auch sind. Also er meinte ja, dass sozusagen der Weltraum in seiner Unermesslichkeit, in seiner ungeheuren Vielfalt gleichzeitig eine Manifestation des Göttlichen ist. Auch Weltraum ist gleich Weltseele und dass der Mensch nur so eigentlich seine eigentliche Würde und seine kosmische Würde bewahren und erringen kann, wenn er das so betrachtet. Sonst wird er zu einem vollkommen ephemeren, zu einem Outcast, zu einem Zigeuner am Rande des Universums. Ja, das ist ja auch heute so der Fall. Der Mensch spaltet sich ja schizophren auf. Auf der einen Seite findet er das irgendwie interessant, wie der Kosmos so gesehen wird von den Menschen, dem Kosmologen. Auf der anderen Seite führt er sein Privatleben und ist ja vollkommen sozusagen abgespalten. Seine eigene lebendige Existenz, übrigens auch die der Kosmologen selber, ist das eine und ihre Forschungen sind das andere. Das heißt, da muss was zusammengeführt werden. Es ist ja nicht so, dass wir einfach die Subjektblindheit der Naturwissenschaft muss aufgebrochen werden. Das versuche ich ja auch immer wieder zu sagen. Die moderne Naturwissenschaft ist subjektblind. Das ist doch durch die Quantentheorie nicht wirklich verändert worden. Ja. Und da muss man auch ansetzen. Wir sind immer mit involviert. Wir sind nicht nur die Blickenden, sondern wir sind immer auch die Angeblickten. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir sozusagen, wenn wir das Sternbild Orion betrachten, sozusagen auch von dem Sternbild Orion angeblickt werden. Wir werden auch vom Licht angeblickt. Wir werden in gewisser Weise auch von der Schwerkraft angeblickt. Wir sind ständig im dialogischen Kontakt mit den Grundbefindlichkeiten unserer kosmischen Existenz. Ja. Und das kann kann man sehr wohl plausibel machen. Da kann man ganz viele Argumente bringen. Ich habe ja auch versucht, sozusagen auch physikalische Argumente zu bringen, wie das über die Verstrahlungsfelder zu denken ist, wie man Licht ganz neu interpretieren kann, wie man Licht, die Lichtgeschwindigkeit ganz neu verstehen kann, wie man Gravitation ganz neu verstehen kann. Ich habe ja doch wirklich genügend Argumente gebracht und noch ausdifferenziert. Ist ja nicht eine blumige oder poetische Haltung, sagen wir mal. Ich darf vielleicht kurz erwähnen, was du nicht wissen kannst. Ich habe 1974 eine Begegnung gehabt mit Werner Heisenberg. Das war anderthalb Jahre vor seinem Tod. Und da haben wir ein langes Gespräch gehabt. Haben uns auch über diese Fragen unterhalten. Und ich habe ihm auch das vorgetragen, auch die Vorstellung der Verstrahlungsfelder und so weiter. Und er hat sich mit großem Interesse das angehört. Und dann war er dann auch unsicher. Und ich musste ihm das immer wieder erklären. Und er hat dann auch gesagt, ja, klingt schön. Das ist irgendwie dichterisch, hat er dann gesagt. Aber ihr könnt ihm nicht den Erklärungswert zuordnen, den ich ihm zuordne. Auf jeden Fall war da auch kein substanzielles Gegenargument. Und ich weiß nicht, wie das bei ihm weitergewirkt hat. Auf jeden Fall hat es da ein hochinteressantes Gespräch gegeben, was ich heute noch ganz genau in Erinnerung habe, wo ich auch ihm das vorgetragen habe. Also ich habe durchaus substanzielle Argumente in der Hand, mittels deren ich tatsächlich auch in der Öffentlichkeit diese Dinge fundamentieren kann. Das ist nicht ein freihändiges Jonglieren mit poetischen Bildern oder Metaphern, was man ja sagen kann. Man kann sagen, das sind alles schöne Bilder, was der Kirchhoff da sagt. Nein, das sind belegbare Dinge, die man sogar bis zu einem gewissen Grade auch quantifizierbar belegen kann. Das ist ja, das können wir aber jetzt am Telefon hier nicht machen. Aber ich meine, dass ein brodelndes Etwas von Lebendigkeit, ein Abgrund von Lebendigkeit, überall sozusagen werden wir angeblickt. Wir sind die Blickende und die Angeblickten und wir sind im Kontakt auch mit vielen Menschheiten anderer Gestirne.
Ja, ich würde gern, wenn ich dich unterbrechen darf.
Bitte.
Ich würde gern den Begriff, den du hiermit eingebracht hast, der Subjektlosigkeit der modernen Naturwissenschaft.
Subjektblindheit, ja.
Ein wenig nachgehen wollen. Und du bringst hier ja auch einen großen Geist mit sozusagen ins Feld, der hier auch eine große Auseinandersetzung geführt hat, und zwar eine Auseinandersetzung, eine posthume Auseinandersetzung mit Newton. Das ist der große deutsche Denker Goethe, der ja nicht nur Dichter war, im Gegenteil, sich selber sogar primär als Naturwissenschaftler empfunden hat und der in seiner eigenen Farbtheorie eine Auseinandersetzung über die Natur des Lichtes mit dem damals schon verstorbenen Newton geführt hat, die eine ziemlich vehemente war, die genau dem Argument folgt, das du hier auch unter anderem vorbringst, nämlich, dass das Licht eben, Newton hat das ja im Gegensatz, wie man Newton jetzt denkt, nicht als Partikel und Welle gesehen, sondern Newton hat das damals ja nur sozusagen als Partikel, als Teilchenstrom.
Als Korpuskel,
sich vorgestellt. Diese materialistische Anschauung des Lichtes hat Goethe gemeint, dass hier etwas radikal Wichtiges verloren geht. Und ich weiß es nicht, wie Goethe es formuliert hat, aber es geht sehr wohl um dieses Subjektive des Ganzen. Und ich möchte gern noch einen anderen Denker hier mit reinbringen, auf den du dich auch manchmal mitbeziehst. Manchmal kritisch, aber auch manchmal sehr positiv. Das ist der amerikanische Philosoph Ken Wilber, der ja eine interessante Formulierung gebracht hat in seiner Unterscheidung, dass sagen jedes Außen auch ein Innen hat. Er hat ja seine integrale Theorie, hat eine fundamentale These, die es aufstellt, dass es sozusagen kein Außen ohne ein Innen gibt. Das heißt, dass jedes, alles, auch eine subjektive Seite hat, ob das jetzt eine Bewusstsein genannt wird oder, wie er manchmal spekuliert, Protobewusstsein, aber dass es irgendeine Form des Innern gibt, die in der Reflexion der modernen Naturwissenschaft völlig negiert wird. So verstehe ich deine Subjektblindheit. Und wenn du sagst...
Ja, ich würde das unbedingt unterschreiben. Es gibt überhaupt gar nicht das pure Außen. Die pure Außenwelt ist eine Fiktion. Die hat es nie gegeben und wird es nie geben. Es ist immer die enge Verbindung mit dem Faktor der Subjektivität. Und alles, was außen hat, hat auch ein Innen. Jede Pflanze, jedes Atom, alles. Es ist außen und innen, die integrale Einheit von außen und innen. Insofern ist die Subjektblindheit einfach eine Sackgasse, ein Fehler. Man glaubt, man könne sich sozusagen zurücklehnen und wie im großen Schauspiel jetzt das, was vor einem ausgebreitet ist, sozusagen mathematisieren und abstrakt behandeln. Aber man ist ja immer der Mitakteur, man ist immer dabei, man ist immer involviert, und du erwähnst mit Recht Goethe, mit dem ich mich ja auch intensiv beschäftigt habe, wir auch eine Vorlesung darüber gehalten, dass natürlich Goethe auch im Zusammenhang mit dem Licht und den Farben den Menschen immer einbezogen hat. Und das ist ja, was das Licht betrifft, auch ganz richtig. Weil ist denn das Licht, könnte man fragen, überhaupt nur außen oder ist es nicht außen und innen? In gewisser Weise sieht man das Licht ja gar nicht. Ist das Licht unsichtbar? Das steht ja nur im Wechselspiel mit der Materie. Ohne eine Innenschau ist Licht gar nicht zu verstehen. Wer nicht das Auge sonnenhaft, nie können wir das Licht erblicken, sagt Goethe. Und das ist ein wunderbarer Ansatz, der eben nicht ein dichterischer ist, sondern der ein genuin naturphilosophischer ist. Ein Versuch, diese fundamentale Schizophrenie aufzusprengen und einfach zu zeigen, dass der Mensch immer mitgedacht ist. Das ist ja auch bei jeder Farbwahrnehmung so. Der Mensch ist immer mitgedacht. Es gibt immer eine subjektive Komponente. Farben sind ja gar nicht restlos objektivierbar. Ohnehin nicht. Auch der Regenbogen ist ja gar nicht objektivierbar. Da ist wieder ein wunderbarer...
Ja? Wenn ich da kurz nachfragen darf, dieser Gedanke, ja, dass es überall auch diese Innenschau gibt und dass selbst das Licht nicht nur ein Außenphänomen ist, sondern ein Innenphänomen, das ist ja ein radikaler Gedanke. Und ich glaube, dass der Wert ist, hier wirklich langsam zu gehen, um die Radikalität dessen, was du hier sagst, auch wirklich in die Erfahrung zu bringen. Nämlich erstens zu sehen, wie wir Licht fast automatisch als eine, ich nenne es mal, physikalische Realität irgendwie verstehen. Ja. Der Gedanke, den du sagst, selbst das Licht ist eigentlich nicht nur ein äußeres Phänomen, sondern das Licht ist auch ein inneres, ein subjektives Phänomen. Und so würde ich deinen Satz verstehen, wir können dem Licht auch in diesem Innern begegnen. Das heißt, wir können Licht überhaupt nicht verstehen, wenn wir diese Innendimension nicht mitreflektieren. Das ist eine völlig andere Beziehung zu diesem Phänomen, das wir Licht nennen, und zwingt uns nicht nur auf diese objektivistische Sichtweise uns zu reduzieren, sondern zu sehen, dass wir eigentlich immer, wenn vielleicht auch in einer verkümmerten Art und Weise, einen Innenblick mit dabei haben. Und dass der Welt und dass der Kosmos sich völlig anders darstellt, wenn wir uns mal thesenartig darauf einlassen, dass wir diesen Kosmos nicht nur im Außen, sondern, so wieder verstehe ich dich, auch im Innern begegnen können.
Vollkommen richtig. Das kann man übrigens auch bis zu einem gewissen Grade, sage ich mal, durchaus meditativ, gedanklich meditativ betrachten. Mhm. Ich stelle manchmal auch, habe in Vorlesungen, Seminaren und so weiter die Frage gestellt, ist der Raum eigentlich innen oder außen? Mhm. Ja, dann erst mal Verblüffung. Wieso? Ja, was denn? Er ist doch außen, aber irgendwie ist der Raum auch innen. Der Raum ist ja auch ein Mysterium, das auf eine merkwürdige Weise innen und außen zugleich ist. Und beim Licht ist es ja so, dass wenn man darüber grübelt, was ist denn eigentlich Licht, dann stellt man zunächst fest, ein Ding ist es nicht. Es ist auch kein Objekt einfach in der Außenwelt. Mhm. Und auch schon die üblichen Zuordnungen von Subjekt und Objekt versagen hier. Und vollkommen unabhängig von quantentheoretischen Überlegungen, das Licht ist auf eine rätselhafte, zunächst vollkommen unbegreifliche Weise sowohl innen als auch außen. Egal, ob wir es nun als elektromagnetische Strahlung, als Teilchenschauer, Photonentheorie oder als sowohl Teilchen als auch Welle oder Ätherschwingung betrachten, das ist ja immer nur die eine Hälfte des Phänomens sozusagen das, was sich objektivieren lässt. Das ist aber nie das Licht, was wir als Licht wahrnehmen. Die jetzt gerade im Frühjahr das Aufbrechen der Pflanzen und die überwältigende Fülle des Lichtes, die sich jetzt zeigt. Und die Frage nach dem Licht ist immer auch eine sozusagen kosmologische, nicht nur eine kosmologische und physikalische, immer auch eine anthropologische. Mhm. Eine solche, die das Mensch-Kosmos-Verhältnis berührt. Wie über das Licht gedacht wird, meine ich, so wird auch immer über den Menschen gedacht. Und das finde ich, muss man immer mitdenken. Wie wir den Kosmos betrachten, so sind wir. Wir setzen dem Kosmos sozusagen Masken auf. Wir projizieren etwas hinein, dass wie wir sind, wenn wir neurotisch sind oder wenn wir, dann werden wir kaum in der Lage sein, die Dinge so wahrzunehmen, wie sie in der Tiefe eigentlich sind. Es ist nicht so, dass der Naturforscher einfach ein Registrierapparat wäre. Er ist ein lebendiger Mensch mit seiner ganz lebendigen Fülle und Bewusstseinsfülle und als ein solches lebendiges Wesen nimmt er auch die Phänomene wahr. Und es ist tatsächlich so, dass am Licht kann man kolossal viel festmachen. Was ist das Licht? Man kann darüber nachdenken. Letztlich ist die ganze Kosmologie auf dem Licht aufgebaut. Woher haben denn die Physiker und Kosmologen überhaupt das? Was sind denn ihre Anhaltspunkte? Das ist nur das Licht. Das ist eine bestimmte Interpretation des Lichtes. Wir können es ja nicht nachprüfen, sozusagen. Man kann ja keine Experimente machen auf dem Aldebaran, auf dem Sirius oder sonst wo. Das sind ja Schlussfolgerungen aufgrund von Analysen des kosmischen Lichtes. Auf jeden Fall hat Goethe da einen wichtigen Gedanken geäußert, den man wirklich aufgreifen muss, immer wieder auch meditativ aufgreifen muss. Licht ist innen und außen. Und ich sag's nochmal, der Raum auch. Man kann darüber nachdenken, wirklich. Man kann das meditativ vergegenwärtigen. Mein Gott, ist der Raum außen oder innen? Was ist überhaupt mit dem Raum? Da gab es ja diesen berühmten Briefwechsel zwischen Leibniz und dem Newton-Schüler Samuel Clarke. Da wurde ja unermüdlich auch reflektiert, was ist denn der Raum? Und dann die Frage, ja, wo ist Gott eigentlich in dem Raum? Ist vielleicht Gott selbst der Raum? Oder ist er quasi hinter dem Raum? Und all diese Fragen, das sind ja ungeheure Fragen, die, wenn man sie mal zulässt in seinem Innern, ja, einen richtig innerlich revolutionieren kann.
Du sagst berechtigterweise Fragen, wenn man die überhaupt zulässt im seinen eigenen Innern. Ist das, was du hier feststellst, nicht eigentlich auch eine Form der Erblindung der inneren Sichtweise? Dass wir in der Art und Weise, wie wir uns eingewöhnt haben, einfach so Phänomene wie Raum und Licht und Kosmos wahrzunehmen, auf eine bestimmte, ich nenne es mal gegenständliche Sichtweise eingefunden haben, die auch durchaus seine Berechtigung hat, die auch durchaus ja auch seine wissenschaftlichen Erfolge hat, die aber, und so verstehe ich den Argument, völlig außer Acht lässt, dass es neben diesen äußerlichen Seiten eine innerliche Sichtweise gibt, die mindestens genauso mit dieser Realität von Licht, Raum, Kosmos, Wirklichkeit überhaupt zu tun hat, die wir als aufgeklärte Menschen so kaum mehr zulassen. Das ist eigentlich eine Wahrnehmungsfrage und deine Philosophie ist eigentlich ein Appell, sozusagen hier eine Blindheitsschranke zu durchbrechen und zu sehen, dass die Welt nicht nur einseitig äußerlich ist, sondern dass wir immer, und so verstehe ich auch deine Differenzierung zwischen öffentlich und privat ja eigentlich diese innerliche Beziehung nie ganz verloren haben, sonst könnten wir gar nicht lebendige Menschen sein.
Ganz richtig, das ist eine gewisse Erblindung, das kann man sagen. Da ist irgendwie ein Vorhang zugegangen oder unsere Augen, unsere geistigen Augen sind verschlossen. Es ist natürlich auch du sagst, das war sozusagen diese andere Sichtweise hätte ihre Berechtigung. Ja, das hat sie bis zu einem gewissen Grade. Ich bin auch keineswegs wissenschaftsfeindlich. verstehe mich in gewisser Weise selber als alternativer Naturwissenschaftler. Nein, ich verstehe das noch anders. Das ist nicht Wissenschaftsfeindlichkeit oder, aber es heißt, die Wissenschaft hat eine ungeheure Vereinseitigung vorgelegt. Das heißt, die hat die Phänomene vereinseitigt interpretiert und ist damit zu monströsen Weltbildern gekommen. Letztendlich würde ich mal noch eins draufstatteln, auch zur Zerstörung des Planeten. Das heißt, die Megamaschine, die über den Planeten walzt und die uns alle in Atem hält, hat auch damit zu tun. Ich habe sogar einmal ganz provokativ gesagt, Urknall und Hiroshima müssen zusammen gedacht werden. Mhm. Also das muss man einfach sehen, das ist nicht einfach abzukoppeln. Diese technisch abstrakte Naturwissenschaft hat auch diese desaströse Folgen. Auf der anderen Seite hat sie uns eben genau diese Technik beschert. Aber weil diese Technik funktioniert, heißt es noch längst nicht, dass die Modelle über das Universum, die allenthalben favorisiert werden, auch stimmen. Und da ist tatsächlich eine ungeheure Verengung. Auch der ganze Wissenschaftsbegriff ist ja ungeheuer verengt. Das ist ja gar keine Frage. Der subjektive Faktor wird ja gar nicht zugelassen. Jetzt wird immer wieder gesagt, naja, die Quantentheorie, die hätte doch das subjektive Element wieder reingenommen. Keineswegs. Es hat sich ja überhaupt gar nichts dadurch geändert. Das ist immer das Gleiche geblieben. Und wird sich auch wahrscheinlich, soweit wir das beurteilen, kommt erst einmal nichts ändern, weil die ganze Marschrichtung folgt ja ungeheuren Trägheitskräften und ist ja auch allseitig beklatscht und bewundert, alle Medien. Das macht jemanden wie mir ja auch schwer, sozusagen als Einzelner solche Dinge vorzutragen. Da habe ich ja einen Giganten vor mir. Die Mainstream-Kosmologie ist ja ein Gigant. Die ist ja mit ihren Wissenschaftsapparaten weltweit, ist sie dominierend und jemand wie mich betrachtet, naja, der Philosoph, der ist eben der Mensch, der Mann fürs Schöngeistige sozusagen, der darf das sagen, der darf dieses und jenes sagen, aber er darf natürlich keine Ansprüche erheben, die irgendwie Erklärungswert haben. Aber darum geht es mir. Es geht tatsächlich darum, dass das, was ich sage, auch Erklärungswert hat und tatsächlich auch Menschen helfen könnten, auf eine andere Weise in den Kosmos zu blicken und sich selber anders zu verstehen. Und das hat auch mit Bewusstsein zu tun. Da sind wir wieder bei Ken Wilber, den ich sehr schätze, aber auch einen Teil kritisiere. Das weißt du ja. Denk an den Ken Wilber Kongress 2004 in Bremen. Ja, natürlich auch hat das alles zu tun mit Bewusstseinsentwicklung. Der Kosmos ist auch ein Kosmos der Bewusstseinsentwicklung. Es ständig evolviert das Bewusstsein. Es gibt höhere Grade des Bewusstseins und mit höheren Graden auch weitet sich der kosmische Horizont. Das heißt also, man kann Physik auch sozusagen, es gibt sozusagen eine Physik des Buddha, um das mal jetzt so ein bisschen flapsig zu sagen, ja. Und dann sieht die Welt tatsächlich anders aus. Und dann begreift man auch, dass dieses Bewusstseinswerden ja auch schwierig ist und gegen Widerstände durchgesetzt werden muss und dass auch ein Ringen ist und dass wir auch gleichzeitig, um das mal sozusagen in einem Geisterringen stehen, wie das ja auch Schelling sah oder Giordano Bruno und andere sahen. Also dass wir in einem Geisterringen stehen, auch hier auf der Erde, können wir die Erde bewahren, können wir sie nicht bewahren. Jedenfalls mit der herrschenden Sicht des Kosmos werden wir die Erde langfristig zerstören. Das kann man überhaupt nicht voneinander trennen. Das ist einfach so. Da muss man sich keine Illusionen machen.
Um jetzt deine Sicht des Kosmos und des Menschen jetzt einmal auch auf eine gewisse Bodenständigkeit runterzubrechen. Ich sag mal, bevor ich dann auch noch auf die Frage noch zurückkomme, die ja auch unsere Ausgangsfrage ist, was heißt denn das, der Kosmos meint uns? Würde ich gerne auch auf dein Naturverständnis hier mit eingehen wollen, wo du diese Innenseite jetzt nicht nur dem Licht, sondern eben auch, ich sag mal, dem Tierreich, dem Pflanzenreich und sogar dem Mineralreich zusprichst. Das heißt, dass wir jetzt auf dieser Erde, und das meine ich jetzt mit dem Bodenständigen, in einem Naturganzen sind, das uns auch nicht nur im Äußeren, im sogenannten Physikalischen begegnet, sondern das auch immer uns innerlich zugänglich ist. Und die Blindheit, die Subjektblindheit, die ich vorher so benannt habe, um einfach einen Begriff hier reinzubringen, der mein Verständnis von dem, was du sagst, irgendwie charakterisiert. Diese Blindheit heißt ja auch, nicht wahrzunehmen, dass all diese Teile vom Tierhaften, vom Pflanzenhaften, vom Mineralhaften erstens eine Innenseite haben und zweitens, ja, ja, wenn ich dich richtig hier auch zitiere oder aufnehme, dass wir ja davon nicht getrennt sind. Wir haben all das ja auch uns, das Tierhafte, das Pflanzenhafte, das Mineralhafte,
richtig, genau,
als Teil unserer inneren Existenz. Das heißt, unsere menschliche Existenz ist ja nicht nur einfach abgegrenzt menschlich, sondern wir sind all das andere auch. Nur haben wir keine Zugänge zu diesen Realitäten. Aber wenn ich dich richtig verstehe, denkst du, dass ein Zugang, und zwar ein innerlicher Zugang, existenziell wichtig ist? Frage, ist das so? Und wenn ja, warum?
Ja, das ist unbedingt so. Wir haben natürlich das Tierische, das Pflanzliche, das Mineralische in uns. In meinem Buch, was die Erde will, spreche ich auch von dem Tier selbst und dem Pflanzen selbst im Menschen. Ja, das haben wir alles in uns. Wir sind das alles. Wir sind das alles, wir haben das in uns, wir sind aus dem erwachsen und natürlich können wir das nur verstehen in der Tiefe auch für uns selber gedanklich, meditativ überhaupt realisieren, wenn wir das dialogisch betrachten. Das ist immer ein Dialog. Ich bin immer auch, ich sage es nochmal, nicht nur im Firmament, im nächtlichen Firmament der Angeblickte, ich bin auch von einer Pflanze in gewisser Weise angeblickt. Ich bin nicht nur derjenige, der dahin blickt, sozusagen der souverän meint, auch in gewisser Weise ja auch wie das moderne Subjekt dann auch der Naturwissenschaft, auch leibfrei, nicht so wie ein Registrierapparat das Außen betrachtet und das möglichst noch seziert und analysiert und unter das Mikroskop hält und so weiter. Nein, man kann das nur in einem lebendigen Dialog von einem Wesen zum anderen Wesen auf verschiedenen Bewusstseinsstufen. Wir müssen uns der Würde auch unserer Mitgeschöpfe auch bewusst werden. Und das können wir nur, wenn wir diesen ja desaströsen monologischen Blick aufgeben, zumindest ihn erstmal ein bisschen relativieren. Aber das ist ja so unglaublich schwer, weil ja auch die ganze Naturwissenschaft in ökonomische Zwänge eingepfercht ist und so weiter. Dass dieses ja auch bringt ja nichts, da kommt ja nichts raus sozusagen ökonomisch. Also das ist das Dialogische muss immer wieder neu gefördert werden. Alles ist auch dialogisch, jeder Sonnenaufgang, jede Pflanzenwahrnehmung. Ich bin immer wieder erschüttert jetzt im Frühling, wenn alles sprießt und blüht und dann gucke ich mir die Menschen an und dann merke ich auch, wie verlegen sie sind eigentlich. Ja, sie werden in eine gewisse Grundverlegenheit hineingeführt. Sie sind irgendwie hilflos. Sie können dem gar nicht begegnen. Weil da ein großer Aufruf, ein Anruf geradezu, eine Herausforderung aus dem Frühlingsblühen und Sprießen und Sprossen auf sie zukommt, mit dem können sie gar nichts anfangen. Weil da haben ja so viele andere wichtige Sachen zu tun, da kommen sie gar nicht dazu.
Dann lass mich hier nachfragen, ja? Dieser Anruf, dieses Dialogische, dieser Anruf, den du hier ansprichst, wenn du sagst, und das ist ja, glaube ich, zumindest poetisch total verständlich, was du sagst. Also der Frühling spricht uns an, was hier geschieht, spricht uns an. Aber du meinst es ja nicht nur metaphorisch, du meinst es ja buchstäblich. Und den Dialog, den du meinst, meinst du auch nicht metaphorisch, sondern meinst du wirklich. Was will uns denn die Natur sagen, wenn sie uns anspricht?
Ja, das ist natürlich, dann müssten wir jetzt darüber reden und das können wir ja kurz noch tun, auch jetzt bezogen auf die Erde. Was ist denn die Natur? Ich vertrete ja die These, auch die, du weißt es ja, ein wichtiger Gedanke in meinem Denken ist ja die sogenannte Erlösung der Natur. Ja, die Erlösung der Natur, nicht die Erlösung von der Natur und aus dem Naturzusammenhang raus und aus dem kosmischen Zusammenhang raus. Das nicht, sondern die Erlösung der Natur. Ich meine ja, dass die Natur in ihrer Abfolge, in ihrer evolutiven Abfolge sozusagen der Prozess ihrer eigenen Erlösung ist. Das heißt, das Ganze ist ein Prozess, der darauf abzielt, sich selbst zu erlösen. Einst soll keine Natur mehr sein. In einer Geisterwelt wird sie allmählich übergehen, sagt Novalis. Das ist keine Abwertung der Natur mit Blick auf die Geisterwelt, aber es ist ein evolutiver Prozess. Und das ist das ist eine Realität. Das meine ich nicht metaphorisch, das meine ich buchstäblich. Also ich rede gar nicht, man, natürlich jeder redet in Metaphern und auch ich rede in gewisser Weise in Bildern und Metaphern, das ist klar. Man muss sich ja sprachlich verständigen. Aber ich meine damit, das buchstäblich. Ich meine, da gibt es ein Telos. Ja, darf ich das ganz kurz noch sagen?
Ja, gerne.
Der Telos ist ja Ziel. Da gibt es ein Telos in dem Ganzen. Und da ist der Mensch auch mit drin. Da ist der Mensch gemeint. Der Mensch ist nicht einfach ein Zufallsprodukt, sondern er entsteht notwendig aus bestimmten kosmisch-evolutiven Prozessen. Mhm.
Damit kommen wir natürlich schon, ja, damit kommen wir natürlich auch schon der Frage wieder näher. Die Ausgangsfrage war, wie sind denn wir hier gemeint? Lass mich dazwischen noch einfach diese Frage stellen. Wenn du sagst, Erlösung der Natur, wir waren dabei, einfach anzusehen, was sozusagen die Natur uns sagen will. Und du hast den Gedankengang weiter geformt, so dass die Natur durch uns erlöst werden will. Da stellt sich natürlich die Frage, wovon möchte die Natur erlöst werden im Menschen?
Ja, das ist natürlich jetzt in wenigen Minuten schwer zu sagen. Das ist sozusagen aus ihrer eigenen Verstricktheit auch, sozusagen die Natur ist auch, der Prozess der Natur ist die Erlösung ihrer selbst. Das ist aber keine Abwertung, sondern dadurch kommt die Natur eigentlich in ihre größte Würde hinein. Und wie spricht denn die Natur zu mir? Also das oder überhaupt zu uns? Das kann man ja, das ist ja nicht nur ästhetisch, das ist schön, das ist immer viel mehr, das ist das Organische auch, das ist die Form und das ist ja auch ein großes Rätsel, was ist überhaupt die Form und dass die Form hat auch eine Aussage. Die Form, die schöne Form, auch die ästhetisch schöne Form, hat eine Aussage. Sie ist etwas Ganzheitliches, was vom Subjekt aufgenommen werden kann, in das ich mich einschwingen kann, das mir auch hilft, dass mein Bewusstsein steigert und mich auch verortet und verankert, damit ich nicht im Wesenlosen schwebe und als abstraktes Gespenst durch die Landschaft laufe oder nur meinem eigenen Ego fröne oder und so weiter. Das hilft mir doch enorm, wenn ich diese Ordnungskräfte, diese große Ordnung, die ja immer noch da ist, obwohl der Mensch auf ihr rumtrampelt, wenn ich die immer wieder neu wahrnehme, das hat für mich was Beglückendes. Und hilft mir auch immer wieder, mich neu zu verankern, trotz der Zerstörungsorgien, die auf dem Gestirn auch gefeiert werden.
Absolut, das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Aber das, was du jetzt gerade sagst, verstehe ich ja mehr als die Erlösung des Menschen. Was du vorher mit angesprochen hast, war ja darüber hinausgehend die Erlösung der Natur.
Ja, die Natur sozusagen in ihrer weiteren evolutiven Entwicklung entwickelt sich zum Menschen hin. Da bin ich ja eben nicht der Auffassung, dass der Mensch einfach nur ein Seitenzweig ist, sondern der Mensch ist angelegt. Der Mensch im kosmischen Werden ist die menschliche Gestalt angelegt. Und zwar überall im Universum. Das heißt, der Mensch ist ein Zentralwesen überall im Universum auf den unzähligen Gestirnen. Ja, alles ist belebt und bewohnt oder war es belebt oder wird es sein. Auf jeden Fall, wir sind ja eingebettet. Wir sind ja keine isolierten Wesen. Die verzweifelte Suche nach extraterrestrischem Leben ist für meinen Begriff aber gerade etwas Lächerliches, wie das vollzogen wird. Also wir sind tief verankert und in einem hohen Bewusstsein kann man auch viel von dem wahrnehmen und verstehen und aufnehmen und damit auch schützend bewahren. Weil nur von einem hohen Bewusstsein aus können wir die Schöpfung auch in diesem Sinne bewahren. Es geht also zu sagen, wir können es uns nicht einfach machen. Das ist einfach das zu lange Geschehen, das ist einfach zu weit fortgeschritten, die Situation. So geht es einfach nicht. Es bedarf wirklich...
Ja. Ich würde da gern auch wieder langsam gehen, weil wieder was du sagst.
Ja, okay, gerne. Ja.
Was du sagst, ist was sehr Radikales und was sehr Bedenkenswertes. Und meines Erachtens kommen wir hier wirklich auch zu einem der zentralen Aussagen deiner Kosmologie, die ich unheimlich spannend und bedenkenswert empfinde. Nämlich du sagst, der Mensch ist im Kosmos angelegt, er ist gemeint.
Ja.
So wie ich dich höre und dass du es jetzt auch wieder betont, ist jetzt nicht nur der Mensch jetzt in seiner irdischen Existenz, sondern der Mensch als kosmisches Prinzip, also ich will es mal so formulieren. Der Mensch, manchmal nennst du das auch Anthropos. Das heißt etwas, das mit der evolutionären Entstehung des Menschen, zumindest hier auf diesem Planeten Erde entstanden ist, was in diesem gesamten Prozess, in diesem gesamten kosmischen Prozess, wie immer, wo immer der auch herkommt, angelegt ist. Das heißt, wir spielen hier, so sagst du, und das ist ja doch eine ziemlich heftige Aussage, wir sind von diesem gesamten riesigen kosmischen Prozess gemeint, angesprochen, es läuft auf uns hinaus.
Ja, es läuft auf uns hinaus, aber nicht im Sinne der Urknallvorstellung, dass dann alles sich immer weiter ausdifferenziert. Das habe ich versucht, immer wieder zu entkräften und immer wieder ja auch so auf meine Weise auch, denke ich mal, bis zu einem gewissen gerade auch widerlegt. Also das so nicht, sondern die einzelnen kosmischen Systeme haben ihre eigene Evolution. Und überall wird sie natürlich wieder etwas anders aussehen. Aber es ist immer der archetypische Anthropos. Ich spreche auch manchmal vom kosmischen Anthropos. Es gibt so eine höchste Form, die in ihrer allerhöchsten Form dann auch nicht mehr inkarnierbar ist. Dann geht sozusagen dieses Bewusstsein in einer exkarnierten Form dann weiter und verbindet sich dann mit der Weltseele und weiteren Stufen. Also es ist ein unvorstellbarer großer Prozess, ein wunderbares Bild gewaltiger Rhythmen und Klänge, in das wir eingebunden sind. Und das ist für mich eine Wirklichkeit. Ich sehe das nicht als poetisch an, sondern ich lebe darin. Da kann man sagen, gut, der Herr Kirchhoff, der lebt halt darin, andere leben nicht darin. Aber das macht mir auch nichts aus. Aber das sagst du ja,
dass wir als Menschen etwas sind, das wir vielleicht noch gar nicht wirklich erkannt haben, dass wir
es
sind.
Genau so ist es, ja. Wir haben ein Potenzial in uns, was wir noch gar nicht erkannt haben. Man kann sagen, gut, kosmisches Bewusstsein. Ich benutze das Wort, habe es früher oft benutzt, in letzter Zeit nicht mehr, weil es ein bisschen inflationär verwendet wird. Aber es ist im Grunde genommen ein wunderbarer Begriff. Also da gibt es gar nichts gegen zu sagen. Es geht letztlich auch um ein kosmisches Bewusstsein, sehr wohl, um eine hohe Stufe des Bewusstseins, die kann man durchaus als kosmisches Bewusstsein bezeichnen. Und man kann doch auch von dem kosmischen Anthropos sprechen, der höchsten Form des Menschen, der tatsächlich auch alle anderen Stufen enthält und überschreitet, transcend, include, wie Wilber sagt, ja, also enthält es und führt es weiter. Und dadurch bewahren auch die einzelnen Stufen ihre Würde, sie werden nicht einfach abgewehrt, im Gegenteil, sondern sie bekommen erst dadurch ihre wirkliche Würde, dass alles seinen Sinn hat. Und wenn Menschen da rausfallen, und das können sie, das gehört zum Mysterium der Freiheit, dass der Mensch auch aus dieser kosmischen Ordnung rausfallen kann und er kann sich auch dagegen entscheiden. Das ist ein großes Mysterium, aber er kann es. Er kann auch den Ast absägen, auf dem er sitzt.
Absolut. Jetzt ist natürlich das Wort kosmisches Bewusstsein ein großes Wort, ist auch ein schönes Wort. Aber es ist auch in einer gewissen Weise unbestimmt, außer dass es groß ist, dass es den ganzen Kosmos umfasst. Das mag ja schön sein, aber es sagt eigentlich noch nicht viel aus, was damit gemeint ist.
Nein, sagt es nicht. Das ist richtig.
Du sprichst aber hier an, dass wir in unserem Menschsein oder um das griechische Wort unseren Anthropos sein. In etwas gemeint sind, das zumindest potenziell in uns aufwachen kann und dass wir in dieser Weise von dem Ganzen, nämlich von diesem ganzen universellen Prozess, sehr zentral gemeint sind und hier auch etwas gefordert sind, zu uns selber zu kommen. Was siehst du hier? Was ist dieses Anthropos? Was ist dieses menschliche, kosmisch-menschliche Bewusstsein, von dem du hier sprichst, das so wesentlich ist und das so wichtig ist und auf das so viel hinausläuft?
Ja, du hast recht, wenn du sagst, dass kosmisches Bewusstsein etwas sehr Allgemeines und nicht spezifiziert. Das ist richtig. Ich meine natürlich, dass die kosmischen sozusagen Systeme auch werden und vergehen und dass es auch Abstürze gibt. Ich spreche auch vom Absturz der Götter. Es kann auch sein, dass es gibt sozusagen Abstürze, sodass wir sozusagen wieder von vorne anfangen müssen. Mhm. Absturz in die Materie, um dann wieder von vorne anzufangen. Und das ist also, und dass in diesem ganzen Prozess der Mensch tatsächlich ungeheuer wichtig ist und auch Einzelne wichtig sind. Also es gibt ja im Buddhismus die Vorstellung, dass es die Buddhas in bestimmten Epochen gibt. Ich meine auch tatsächlich, dass es einzelne wichtige Persönlichkeiten gibt, die in bestimmten Abständen tatsächlich heraustreten müssen und ihre, sozusagen, ihre geistige Arbeit machen müssen und dass sie nicht von anderen abgelöst werden können. Das ist also auch ein hierarchisches System. Mhm. Hierarchie, das klingt so negativ, aber es ist ein System, was tatsächlich es ist keine basisdemokratische Vorstellung. Mhm. Der Kosmos ist kein Basisdemokrat. So nicht. Also es ist was anderes. Es ist also eine Entwicklung, die tatsächlich darauf ab, die auch schwer ist und die auch lang ist und wo man auch scheitern kann. Mhm. Ja, so, das ist ja auch, wir sind ja auch, das weiß doch jeder, Tom, das weiß doch jeder auch mit sich selbst. Man ringt doch auch oft genug mit sich selbst. Und man hat auch das Gefühl, man kann abstürzen, man kann scheitern. Und so ist es auch in größeren Zusammenhängen. Der Mensch kann tatsächlich scheitern. Und dann, was passiert dann? Also wir sind, das Ganze ist eine Gratwanderung auch. Es ist eine schwierige Situation. Es ist kein Spaziergang. Wenn wir also sagen, ist der Kosmos ein freundlicher Ort, im Sinne von Einstein, ist das Universum ein freundlicher Ort oder nicht? Würde ich sagen, ja, in gewisser Weise ist es freundlich, weil es uns alles bereitstellt. Aber auch grausam insofern, wenn wir unseren Part nicht erfüllen, wenn wir versagen, dann können wir sozusagen auch in den großen Schmelztiegel wieder hinuntergezogen werden. So ist es also nicht. Ist das Universum ein freundlicher Ort? Das ist eine ganz, eigentlich eine merkwürdige Frage. Also, das kann man gar nicht beantworten. In diesem Sinne ist es ja nicht freundlich. Und doch, es ist wunderbar großartig, weil es alle Chancen in sich birgt und den Menschen ja auch in seiner Würde trägt. Es ist doch ein wunderbares Gefühl, wenn man weiß, dass man eine kosmische Existenz führt und dass man in der Tiefe einfach nicht aus der blinden Nacht heraufgewirbelt ist, sondern wenn man das wirklich weiß, man kann das auch dann, man kann sich erinnern. In meiner Philosophie spielt ja auch, das weißt du ja auch, Erinnerung eine große Rolle, Anamnesis. Wir können uns erinnern. Ich gehe ja so weit zu sagen, und sag das nochmal in aller Radikalität, dass im Grunde genommen jeder wirkliche Mensch immer sehr viel weiß. Er weiß eigentlich viel mehr, als er weiß oder als er ahnt. Er ist in der Tiefe, hat er das alles in sich. Er ist ja selbst in gewisser Weise die Weltseele. Er weiß das im Grunde genommen. Deswegen bin ich immer jemand, der die Menschen ermuntert, auffordert, forscht in dir selber nach. Lass dir nicht von Autoritäten etwas erzählen. Übrigens auch nicht von mir, nicht von Jochen Kirchhoff, sondern forscht in dir selber nach. Was die Buddhisten ja auch sagen, stimmt das, was der Buddha sagt? Ist das wahr? Kannst du das für dich verifizieren? Glaube ihm nicht einfach. Es geht um einen inneren Prozess mit Blick auf ein mögliches Wissen und aus der Tiefe schöpfen. Also Anamnesis, wie das Platon, der hat es ja in die Philosophie eingeführt, Erinnerung. Das heißt, wir können uns erinnern. Und Erkenntnis ist in gewisser Weise immer auch Erinnerung. Wir sind dabei, sozusagen dabei gewesen. Wir sind sozusagen dabei gewesen. Deswegen können wir darüber reden.
Wenn ich jetzt kurz...
Physiker, ja, bitte?
Wenn ich jetzt kurz so die Gedankengänge und die Gedankenbewegungen, die wir in dieser knappen Stunde jetzt durchgegangen sind. Ich bin gerade dabei, unsere Sendezeit ein bisschen zu überziehen, nachdem wir auch später angefangen haben.
Ja, okay, gut.
Wenn wir einfach durch das so durchgehen und angefangen mit der Frage nach dem Kosmos, die Frage nach der Innenseite, nach der Subjektseite, der Subjektblindheit des Menschen, auch durchgehend durch diese Fragestellungen von tierischem Bewusstsein, von Pflanzenbewusstsein, mineralischem Bewusstsein, bis zu der Erlösung der Natur, wie du sie angesprochen hast, also nicht Erlösung von der Natur, sondern Erlösung der Natur durch den Menschen. Und hier gerade darin, dass der Mensch hier als solches angesprochen und gemeint ist,
ja, scheint richtig,
eine Denkbewegung zu sein, die alles ja eigentlich auf eine Selbstbewusstwerdung oder, um den letzten Gedanken aufzugreifen, Selbsterinnerung zurückläuft, die im Menschen auf eine bestimmte Art und Weise möglich ist, wo all das auf eine bestimmte Art und Weise sich seiner selbst bewusst wird. Ist das, was du hier auch meinst, was die Rolle des Menschen im kosmischen Sinn sein könnte.
Auch, dass es auf jeden Fall auch der Fall ist. Es ist auf jeden Fall ein riesiger Prozess der Selbstbewusstwerdung, der Selbstergreifung sozusagen des eigenen Tellers, des eigenen Ursprungs, der eigenen Verankerung in der kosmischen Existenz. Ja, es ist auch ein Bewusstwerdungsprozess, ein sozusagen Selbstergreifungsprozess. Ein Auslot, sozusagen das Lot der Erinnerung geht in die tiefsten Tiefen hinab und kann sich dann in die höchsten Höhen erheben, wenn es denn so ist. Aber es gibt die Möglichkeit. Es gibt Beispiele auch, insofern, an denen man sich auch orientieren kann. Es ist auch ein Bewusstwerdungsprozess. Es ist in diesem Sinne auch eine evolutionäre Spiritualität, um diesen Begriff jetzt mal zu benutzen, den ich sonst nicht benutze. Das ist es auch, ja.
Wenn du sagst, das ist es auch, lass mich fragen, was ist es noch?
Naja, das habe ich ja zum Teil schon angedeutet. Es ist natürlich, es geht darüber hinaus. Da müssten wir dann sehr genau nochmal darüber verhandeln, was wir jetzt nicht können. Mhm. Was sind die Gestirne? Wie stehen die Gestirne zueinander? Was ist Licht? Wie steht Licht zu Gravitation? Wie sieht es mit den Menschheiten auf den Gestirnen aus? Wie kommunizieren die miteinander? Wo sind die Gestirne bewohnt? Wo sind sie nicht mehr bewohnt? Da müssten wir dann wesentlich weitergehen. Okay. Und dann könntest du, das würde sozusagen, da können wir jetzt noch die ganze Nacht, es wäre schön, Tom, wenn wir die ganze Nacht hier weiterreden könnten. Dann könnten wir noch viel darüber sagen. Ja. Das kann ich jetzt nur, aber sonst, so würde ich erstmal sagen, ja, ist auch Selbstbewusstwerdung.
Dann würde ich das einfach auch als solches einmal stehen lassen. Es ist gut, dass du es noch einmal genannt hast. Und als allerletztes nochmal zurückzukommen, was bedeutet das jetzt so für unser, ich sag mal, kleines Leben? Diese großen Gedanken, die du hier aufspannst, was bedeutet das für mich, für dich, für die Zuhörer? Welche Relevanz hat das für die Leben, die wir leben?
Naja, das hat natürlich erst einmal, wer das hört, der denkt, ja Gott, ich habe da so viel zu tun und bin da in meinem ganzen persönlichen Leben so eingespannt, da kann ich mich doch gar nicht mit beschäftigen, das sind ja große Fragen, wie soll ich das klären? Ja, aber es sind doch Denkmöglichkeiten. Jeder hat die Möglichkeit, sozusagen einmal einen offenen Blick walten zu lassen. Man kann doch auch mal einfach sagen, okay, vielleicht hat der Kirchhoff hier recht, vielleicht hat er nicht total recht, aber hat doch in einigen Punkten recht. Ich kann mich doch dem öffnen. Ich kann doch mal ein offenes Auge, ein offenes Ohr, einen offenen Geist entfalten, um wirklich zu verstehen. Und dann kann ich auch, habe ich auch ein kritisches Vermögen. Denn ich habe da, kriege dadurch auch Material an die Hand, dass ich das Mainstream-Denken kritisch hinterfrage. Es hat auch eines, auch kann auch ein intellektuelles Vergnügen sein. Es ist aber auch was Existenzielles. Aber ich kann natürlich nicht den Einzelnen bei der Hand nehmen und sagen, so ist es und diese Ergebnisse hast du. Das mache ich nicht. Es gibt keine Stufenfolge. Es gibt keinen Schulungsweg, sag ich mal, den ich hier vorschlage. Das nicht. Obwohl, mal, es gibt viele Wege auch, die hier hineinkommen. Unter anderem ja auch die Musik, ne? Das spielt ja auch in meinem Denken eine große Rolle. Absolut. Also auch die Musik, auch also das kommt natürlich auch hinein, aber das wäre wieder ein eigenes Thema.
Ja, also wir kommen jetzt auch ja wirklich zum Ende unserer Zeit. Jochen, vielen Dank. Mir ist klar, dass wir nur ein paar Aspekte deines Denkens überhaupt hier nur anschneiden konnten.
Ja.
Wenn mehr interessiert, ich denke, dein Buch Was die Erde will, Mensch, Kosmos und Tiefenökologie ist hier auch ein guter Einstieg in dein Denken. Gleichzeitig hast du auch einen sehr extensiven YouTube-Kanal, wo du vieles auch deiner Vorlesungen an der Humboldt-Universität und andere Vorträge hier hochgeschaltet hast. Also man kann sich über dein Denken sowohl in Buchform als auch in Video- und Audioform weiter einfach einlassen.
Das kann man, ja. Ja, das kann man. Wenn man es möchte, kann man es. Ja.
Herzlichen Dank für den Bogen, den du hier gespannt hast. Ich glaube, es ist uns hoffentlich gelungen, hier einfach einen Einblick zu geben, wie du wirklich auch das Verhältnis zwischen Kosmos und Menschen hier siehst und was es bedeutet, dass wir hier eben Gemeinsinn und dass das sowohl Natur und auch Kosmos meint und dass das eben etwas ist, das auch für jeden von uns wirklich bedenkenswert ist. Insofern
ja, es wäre schön, wenn einiges davon tatsächlich sozusagen rübergekommen ist. Das würde ich mich sehr freuen. Also ja, wir haben schon einiges angesprochen.
Ja, ich danke dir.
Ich danke dir auch.
Ja, einen schönen Abend.
Bis bald. Ja, tschüss.